Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Schön, dass du wieder dabei bist und dir bewusst Zeit für dich nimmst. Zeit dafür, innezuhalten und dir neue Denkanstöße zu holen. Inspirationen, die helfen, die eigene Position und Rolle im Unternehmen zu überdenken. In meinem Business Snack High Performance Talks führe ich Gespräche mit Führungspersönlichkeiten aus dem Bereich HR, Geschäftsleitungen und Vorstände, die an der Schnittstelle von Mensch, Organisation und wirtschaftlichem Erfolg agieren. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, wie High Performance im Arbeitsalltag tatsächlich umgesetzt werden kann, auf eine messbare, nachhaltige und zugleich menschliche Weise. Meine Gesprächspartner geben Einblick in ihren praktischen Erfahrungen, berichten von ihren Herausforderungen, verraten, welche Strategien sich in der Praxis bewährt haben. Heute freue ich mich sehr, Andreas Wurm bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Seit über 15 Jahren gestaltet er Digitalisierung, Produktentwicklung und Marketing. Heute als COO der Digital-Marketing-Agentur Firmen ABC, wo er Customer Experience und Digital Operations verantwortet. Firmen ABC unterstützt mit rund 150 Mitarbeitenden an Standorten in Eugendorf, bei Salzburg und München mehr als 11.000 Kundinnen und Kunden in Dachraum dabei, digital sichtbarer und erfolgreicher zu werden. Vom reichweitenstarken Firmenverzeichnis über Websites und Unternehmensfilme bis zur Radio- und Digitalisierungskampagnen. Die eigenen Plattformen firmenabc.at und firmenabc.com verzeichnen gemeinsam über 2 Millionen Besuche pro Monat und eröffnen Kundinnen und Kunden zusätzlich Kontaktchancen. Das Unternehmensleitbild betont Orientierung, Vertrauen und konkrete Lösungen auf Augenhöhe sowie ein Arbeitsumfeld, das Wertschätzung, Eigenverantwortung und Weiterentwicklung fördert. Skalierbare Prozesse, klare Strukturen, gute Führung und eine konsequente Customer-First-Haltung, darauf liegt der Fokus von Andreas Wurm. Dabei treibt ihn eine zentrale Frage an. Wie schaffen wir Organisationen, in denen Menschen wirksam sein können, ohne sich selbst zu verlieren, und welche Rolle spielt dabei Technologie? Genau darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Andreas, herzlich willkommen. Danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja, hallo Anke. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
Es ist ja wirklich so, dass ich jede Woche fast jetzt zurzeit in einem anderen Büro sitzen darf, ja, und Interviews führe, obwohl das ja nicht, ich sag's dann immer dazu, nicht mein Business ist. Wir kannten uns ja gar nicht.
Nein.
Ja, und haben uns jetzt wirklich schon ziemlich lange unterhalten im Vorfeld, uns, ich sage immer dazu, warm gelaufen, ja, im Gespräch. Und es ist sehr spannend und ich hoffe auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Spaß haben dran, wie du das machst. Wir haben auch über deinen Vorjob gesprochen, aber auf den konzentrieren wir uns nicht. Und gehen wirklich auch ein, wie ihr das schafft, diese Entwicklung. Ja, ihr seid natürlich auch eine Organisation, die von KI wahrscheinlich auch abgelöst wird. Ja, das wird auch ganz spannend, diese Frage nachzugehen. Und wie immer wird es so sein, dass ich mich an unsere Säulen halte. Ich habe schon letzte Woche gehört von einer Zuhörerin, dass sie gesagt hat, ja, es ist irgendwie interessant, diese Fragen immer wieder zu hören, aber ich verstehe, wenn man mehrere Versionen des Podcasts hört, dass man da Wiederholungen hört. Und genau um das geht es uns auch mit den Fragen. Also es ist nicht, weil wir nicht einfallsreich sind, sondern weil es natürlich auch so einen wissenschaftlichen Aspekt hat. Wenn man immer die gleichen Fragen stellt, kriegt man andere Antworten. Und das ist eigentlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so spannend. Mhm. Aber jetzt halte mich zurück und schon komme ich mit der ersten Frage. Was bedeutet High Performance Culture konkret für dich? Wie definierst du den Begriff und welche Rolle müssen aus deiner Sicht Führungskräfte auch haben in einer High Performance Culture?
Habe über die Frage doch auch ein bisschen nachgedacht. Ich komme bei mir immer dahin zurück. Für mich ist High Performance Culture, spiegelt sich dann wieder, wenn ich ein Unternehmen habe, das auf einem bestimmten System basiert, das mir nachhaltig Ergebnisse liefert, ohne aber die Menschen dabei zu vergessen, die dieses System letztendlich ausmachen. Also diese Kombination ist für mich immer die Essenz, an der ich auch immer arbeite. Also ich darf verantworten, sozusagen an diesem System zu bauen und diese Systeme zu entwickeln, und habe immer diese Faktoren im Blick. Langlebigkeit, Ergebnisqualität kann ich aber nur machen, wenn ich eine gewisse Energie im System habe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die Energie sind Gott sei Dank die Kolleginnen, Kollegen und Menschen, mit denen man tagtäglich da zusammenarbeitet. Und das ist dann für mich, wenn ich das schaffe, ein System so da im Gleichklang auch irgendwie zu erhalten, dann würde ich sagen, erziele ich dadurch High Performance. Und das wäre dann meine Definition, jetzt sage ich mal, von einer High Performance Culture. Und eben Führungskräfte, nicht nur ich, sondern auch Leute, die dann, also meine Direct Reports, sage ich mal, verstehe ich eher so als Architekten, die dieses System sozusagen gestalten und verwalten dürfen und da auch die Verantwortung positiv tragen dürfen. Das ist die Aufgabe einfach jeden Tag.
Du kommst ja aus der Informatik, ja. Wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten. Und und da weiche ich jetzt wieder von den Fragen ab, ist, was schon spannend ist, wo ist der Grad des Miteinanderredens und in Veränderung? Und du hast es halt oft mit Veränderung zu tun in deiner Rolle. Der Grad des Miteinanderredens und der Sesselkreis, wie wir es zuerst gesagt haben, ja. Murmelgruppen nennen wir das auch in der Beratung, bis hin zu wirklich Ergebnisse zu erzielen. Das ist so ein Gradmann. Und merkst du das auch in deiner Arbeit?
Ja, absolut. Und sozusagen an diesem Grad entlang zu arbeiten, ist immer die Herausforderung. Und bei mir ist es, also so wie es für mich in meiner Karriere auch bis jetzt immer versuche, ist es, ein Vorbild zu sein, um gewisse Grunddefinitionen einfach abzustecken. Ich sage immer zu meinen Leuten, ich setze die Leitplanken. Mhm. Und das ist etwas, das ich schon von meiner Mutter übernommen habe, die mir schon gesagt hat, ich setze dir die Leitplanken und dann schaust du mal, wie weit du gehen kannst. Und nichts anderes habe ich irgendwo mal, versuche ich jetzt auch hier organisatorisch zu setzen. Ich setze die Leitplanken, die definiere ich, da gehe ich auch vor. Das ist auch meine Aufgabe. Und dann trotzdem wegbleiben von alles, was Micromanagement ist, sondern auch dann klare Übergaben zu haben. Wo übergebe ich dann die Verantwortung? Und daraus ergibt sich für mich dann, wo sozusagen ist der Abstimmungsbedarf erhöht oder wo ist dann auch der Abstimmungsbedarf einfach verringert und da übergibt man Verantwortung und zielt dann wirklich nur über Ergebnisablieferung. Mhm. Das ist jetzt so.
Funktioniert das bei allen Leuten? Merkst du das?
Nein, absolut nicht. Wir sind ja Gott sei Dank, also wir sind ja alle unterschiedlich und du musst halt schauen und das so ein bisschen, vielleicht der Hintergrund bei mir ist, ich nehme auch sehr viel aus meiner Jugend, aus dem Fußball, Teamsport mit. Du hast es immer mit unterschiedlichen Charakteren zu tun. Solange ich es schaffe, ein Ziel zu setzen und alle Leute dorthin auszurichten, funktioniert das. Ich habe ja auch dann dort manchmal die Superstars und manchmal die Arbeiter. Ich brauche auch diese Mischung und ich habe auch manchmal Leute, wo ich dann einfach auch nach einer Saison oder so weiter tatsächlich in Metapher gesprochen sagen muss, ich glaube, wir gehen einfach nicht in dieselbe Richtung. Mhm. Und das ist bei mir immer, ich versuche da über relativ klare Erwartungshaltung meinerseits einfach zu arbeiten. Für mich ist das immer, wenn ich klar definiere, was ich mir erwarte, dann dann können wir in einen Dialog überhaupt treten. Sonst wird es schwierig, wenn es immer unterschwellig irgendwo bleibt. Mhm. Und dann kann man nur schauen, passt es dann jetzt miteinander und gehen wir dann den Weg gemeinsam, wo ich eine gewisse Verantwortung habe und schauen muss, dass das Team sozusagen zu der Aufgabe passt. Oder passt es dann nicht, genauso wie das ja, wenn ich jetzt mit einem Geschäftsführer oder Vorstand und sonst auch drüber spreche, ist es ja auch nicht so anders. Ich habe das auch gern, einfach Klarheit. Mhm. Und dann finde ich zusammen, im besten Fall.
Du hast zuerst über Leitplanken gesprochen und was ich aufgegriffen habe, das hat mir meine Mama schon gegeben. Ich vergleiche immer Führung, dafür werde ich nicht immer positiv gesehen, ja, mit Erziehung, seit ich eine Tochter habe. Es ist das war so prägend für dich, weil das habe ich auch noch nie im Podcast gehört, aber das hast du mitgenommen für Führung?
Ist tatsächlich so. Ist auch nicht so, dass ich es nur einmal wiederholt habe. Daher kommt man sagen, Prägung ist ja durch Wiederholung gegeben.
Genau, sehe ich auch so.
Aber es war immer, ich kann mich wirklich daran erinnern, wie sie gesagt hat, und du hast trotzdem immer noch versucht, darüber hinauszugehen. Mhm. Und sie hat und mir auch das wirklich versucht hat zu erklären, ich habe sie dir schon absichtlich weitergesteckt, weil ich schon gewusst habe, dass du über die erste Hürde, die ich dir stecke, wirst du drüber springen, weil es einfach dein Naturell ist. Und soweit habe ich mir das einfach, diesen Gedanken, der ist immer mitgeschwungen und hat sich tatsächlich auch natürlich dann durch meine Ausbildungen und Organisationstheorie dann schon auch fachlich und substanziell mit Belegen, lässt sich ja auch einfach darstellen, warum man genau das braucht, Klarheit, Zuständigkeiten, wo fängt meine Verantwortung an, wo hört meine Verantwortung auf, Rollenbilder zu schaffen, damit ist das dann für mich immer, es befruchtet sich irgendwo gegenseitig.
Und umso digitaler ein Unternehmen wird, umso mehr ist es wichtig, oder?
Genau. Muss ich tatsächlich, also kann ich so unterschreiben, definitiv. Also wir müssen uns schneller wandeln als sicher andere Industrien das tun müssen. Und wenn ich dort Unklarheiten habe, dann habe ich auch Schwierigkeiten, diesen Wandel durchzuführen. Mhm. Wenn ich eine Klarheit habe, kann ich schnell sagen, okay, wir entwickeln von A nach B. Wenn ich aber A noch nicht einmal definiert habe, dann habe ich einfach mehr Reibung in dieser Veränderung drinnen, sage ich mal.
Unternehmenswerte. Welche davon findest du als wichtigen Aspekt für High Performance Culture?
Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
Nach außen, gerade in dem Unternehmen, wo wir jetzt sind, ist es einfach tatsächlich die Kundenorientierung, immer zu schauen, dass ich am und mit dem Kunden wirklich aktive Arbeit und dort Lösungen anbiete. Das wirklich in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, gerade im B2B-Bereich, auf Augenhöhe zu sein. Und das auf Augenhöhe würde ich dann gleich mal generell mitnehmen, weil der gegenseitige Respekt für andere Rollen im Unternehmen sollte immer gegeben sein. Ich kann mich in der Sache diskutieren, da bin ich selbst auch, sage ich, in der Sache können wir diskutieren, aber trotzdem der gegenseitige Grundrespekt der anderen Person gegenüber, die Klarheit. Transparenz ist für mich immer, ich schaffe immer gern Transparenz, ich bin da auch schon oft dorthin gekommen, also Transparenz ist ja immer, okay, dann bin ich ja transparent. Aber ich finde, das ist auch was Befreiendes. Für mich hat das immer was Befreiendes, wenn ich sage, der Unternehmenswert Transparenz, weil dann können wir einfach, dann wissen wir einfach, was am Tisch liegt und wir können drüber sprechen. Und egal, ob es uns dann gefällt oder nicht, aber wir können wenigstens, da ist die Arbeitsgrundlage da.
Ja, man ist angreifbar, wenn man transparent ist. Gell? Das war so, gerade körperlich hat man das gerade gesehen. Also, weil Transparenz ist immer die größte Angst, ja, wenn wir in Organisationen dieses Thema Transparenz in Transformationen ansprechen. Ja, aber da wird er dann hinterfragt, die Menschen sind eigentlich ganz, ganz easygoing, sie wollen einfach nur wissen, um was geht's. Und wenn man mal manchmal was nicht weiß, dann ist es auch okay. Aber dann ist es transparent, wenn man das erzählt und sagt.
Das ist für mich also quasi so Fehlerkultur. Ne? Wenn man da weitergehen würde, Fehlerkultur muss man einfach, und es sagt sich immer sehr leicht, also ja, natürlich sind bei uns Fehler zulässig. Mhm. Wenn man dann, ist immer so das Gesagte versus, man erlebt das dann in der Kultur und dann denkt man sich, okay, dann ist es schön, wenn ich mir das auf dem Plakat irgendwo hinschreibe. Wenn ich dann in jedem täglichen Meeting sehe, es ist vielleicht Schweigen im Walde, dann sollte ich vielleicht grundsätzlich mal sagen, die Werte auf dem Papier ist eine Sache. Ich sollte das wirklich ins Unternehmen bringen und da komme ich dann her mit, das ist Führungsaufgabe, das zuzulassen. Und einfach auch selbst sagen, okay, Andreas, du hast jetzt einen richtigen Blödsinn vielleicht mal was gemacht. Das war eine falsche Entscheidung meinerseits, aber das einfach dann zu ownen, jetzt, wenn man es Neuenglisch jetzt irgendwie, ist wirklich einfach dann sagen, ist mein Fehler gewesen.
Mhm. Aber dazu kommen wir noch, weil jetzt kommen wir zu den 8 Säulen, ja, die wir abfragen, die den Vorteil liefern, wirklich, wenn man sich die Podcasts anhört, es gibt hier schon Unterschiede zu sehen, zwischen Generationen, aber auch von Unternehmen, ja, weil Branchen natürlich anders ticken, unterschiedliche Organisationen anders ticken von der Herkunft her. Also ich finde das immer spannend und selbst ich finde bei jedem Podcast immer wieder was Neues. heute wieder eine Bestätigung bezüglich der Leitplanken gehabt, weil auch ich sehe das sehr ähnlich, Kindern oder auch Mitarbeiterinnen Leitplanken zu geben. Die erste Säule, Ergebnisorientierung. Mhm. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit? Also man hat es vorher schon rausgehört, sehr viel. Aber wie misst du auch persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs?
Ja, also grundsätzlich ist für mich die Ergebnisklarheit ist essentiell. Das ist so monitore ich auch mich selbst. Also immer zu versuchen, habe ich mich jetzt so ausgedrückt, dass die Person wirklich versteht, was ich will von ihr, oder dass das Team oder die Abteilungen verstehen, was ich will von ihnen. Und da gibt es natürlich die klassischen, wie du gesagt hast, KPIs, ja, die verwenden wir. Drüber ist es mir wichtig, wo vielleicht, was ich ganz am Anfang gesagt habe, diese Energie, habe ich die Energie im Unternehmen, sehe ein bisschen das dann schon zwischen den Zeilen zu sehen, zu bewerten, wie viel Drive ist einfach da, brennen die Leute für das, was wir jetzt gerade vorhaben. Und da einfach immer so ein bisschen so den Fühler drauf zu haben. Mhm. Weil klassische Zahlen, ja, brauchen wir, sind total essentiell, bin ich ja selbst eben auch aus meinem Hintergrund. Ich mag Zahlen sehr gerne. Aber der Energielevel der Organisation, so bezeichne ich das.
Okay. Haben wir zuerst schon festgestellt, Fakten, Daten mögen wir beide, gell? Das ist so dieses Fundament, aber so das Thema, wie spürst du die Energie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei euch? Gibt es da Knackpunkte, wo du sagst, boah, jetzt haben wir den Drive, jetzt merke ich es, jetzt gibt es eine Dynamik, ich nenne das dann immer Flow, ja, bei uns. Woran merkst du das?
Die Energie, also ich versuche ja grundsätzlich immer in gewissen Abständen, dass mir nicht immer gelingt, aber eigentlich versuche ich täglich mal, mir so diesen Energielevel abzuholen aus meinen Abteilungen und auch wirklich da kurz den Austausch zu suchen mit allen möglichen, die auch wirklich hier sind, und mal da das Feedback wirklich persönlich abzugreifen. Und wo das nicht mit dem Einzelnen oder der Einzelnen funktioniert, ist es dann für mich so, dass über die Kaskade nach oben soll das an mich herangetragen werden. Mhm. Und das ist auch immer eine der Sachen, die ich dann die Direct Reports sowieso auch immer spätestens frage, wie schätzt ihr das ein? Versuche aber einfach täglich auch selbst hineinzugehen und einfach mal da zu sein und zu schauen, hey, wie geht's euch? Geht's euch eh gut? Und speziell merken tust du es an Dingen wie, wenn es Probleme gibt und du merkst dann, was für eine Dynamik im Team entsteht, und da wird an Lösungen gearbeitet, die vielleicht auch gerade außerhalb der direkten Rollenbeschreibung sind, die vielleicht eine Vertreterrolle nur sind, oder dann wirklich, du siehst die Leute, die selbst in unseren Dailies zum Beispiel, wo dann rauskommt, hey, das ist eigentlich gar nicht mein Thema, aber könnte man das nicht vielleicht so und so lösen, dann merkst du, okay, da ist Energie im Team einfach da, die wirklich benutzt werden kann, und dann springt es auf einmal wieder auf den nächsten und oder die nächste über. Und auf einmal haben wir eine Lösung für ein Thema, wo wir gerade vor 5 Minuten, wie wir darüber angefangen haben zu diskutieren, war eher gerade so, puh, da werden wir jetzt keine Lösung direkt mehr finden. Mhm. Und da einfach so hinhören und so zwischen den Zeilen ein bisschen einfach das zu behalten.
Okay, also wenn auch die Leute aus den Silos rauskommen und für andere mitdenken. Und was ich noch raushöre, ist auch wirklich von sich aus Lösungen anbieten oder Situationen auch nachdenken und da ihre Sichtweise darauf zu geben, weil oft reicht ja auch die Sichtweise, oder?
Absolut. Also deswegen mag ich diese übergreifenden Kurzabstimmungen, die wir hier zum Beispiel eingeführt haben, die ich jetzt auch schon seit 15 Jahren sicher schon betreibe, wo du die Leute einfach mal kurz beieinander hast und auch Leute, die direkt mit dem einen Thema vielleicht nichts zu tun haben, dann trotzdem wertvollen Input dazu liefern können. Mhm.
Gut, wir haben das Thema Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Mhm. Ja, was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle? Du hast gesagt, du hast auch im Ausland studiert. Mhm. Ja, und welche Rolle spielt Lernen für dich? Weil wenn man ins Ausland geht zum Studieren, dann ist ein hoher Faktor von Lernbereitschaft da, sowohl individuell als auch für die organisatorischen Themen, ja, und in der Organisation.
Genau, also beides halte ich für essentiell. Ist natürlich jetzt auch, kommen wir wieder zurück, Informatik. Du gehst dort ins Studium rein und dir erklärt jemand, dass die Prozessorleistung verdoppelt sich seit den 70er Jahren. Jede, also alle 48, 12 und so weiter Monate immer schneller. Das heißt, immer mehr Leistung, ist immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Veränderung. Also das ist schon grundsätzlich ein bisschen vielleicht im Hintergrund einfach geschuldet, dass du ständig lernen musst. Lernst du heute eine Programmiersprache, weißt du, okay, du musst schauen, vielleicht in 3, 5 Jahren gibt es ganz andere Lösungen. Und jetzt sprechen wir noch nicht über das, was mittlerweile KI ist. Also dieser ganze Bereich, der fordert einfach Lernen. Und das trifft für mich sicher persönlich zu, dass ich sage, persönliches Lernen ist mir wichtig, am Ball bleiben. Und wenn man jetzt sagt, organisatorisches Lernen, das ist das, wo ich vielleicht zurückkomme nochmal auf dieses System, das über die Zeit konsistente Ergebnisse liefern kann. Und ich sage, wenn ich nicht lerne als Organisation und dieses Umfeld nicht schaffe, dann werde ich dieses System nicht über die Zeit auf jeden Fall aufrechterhalten. Es geht ja gar nicht, wenn man auch vorher auch über eure Transformation, wie ihr euch neu erfindet sozusagen. Und genau das sehe ich so, genau da komme ich auch her. Ich muss als Organisation lernen, das heißt, ich muss die Bereitschaft haben und ich muss den Raum schaffen. Das geht dann runter bis zu den einzelnen Personen natürlich irgendwann. Ob jetzt jemand eine bestimmte Befähigung in neuen KI-Bereichen, Tools braucht, die er vorher nicht hatte, Zertifikate, Fortbildungen machen muss oder darf, also es ist ja wirklich, als würde er auch schon so als dürfen und wollen, also es ist ja nicht so, dass du den Leuten unbedingt Bildung aufdrücken musst. Und das andere sind solche Dinge wie organisatorisches Lernen im Sinn von, wir haben Retrospektiven. So zu arbeiten, dass du wirklich zusammenkommst und schaust, okay, ein bisschen angelehnt, das ganze agile Mindset überführt und Toyota Production System und wie sie nicht alle heißen und dann aus diesen Retrospektiven, aber auch wirklich, und das ist für mich dann immer das, wirklich Kaizen, wenn du einen Kaizen, also eine inkrementelle Weiterentwicklung dann identifizierst, dir wirklich zu sagen, okay, und bis in 4 Wochen, da ist es auch umgesetzt. Oder wenn es nicht in 4 Wochen, weil du in anderen Zyklen arbeitest, aber wo ist dann der Punkt? Und dann nämlich auch dann dafür wieder accountable bist. Und dich dann wieder hinstellen kannst, wenn nur so kriegst du das Vertrauen in deine Mannschaft rein.
Ja.
Und sagen kannst, okay, das haben wir uns jetzt zum Beispiel als Management mitgenommen für den nächsten Zyklus und wir liefern euch das. Und daher kann ich das dann weiterspielen und sagen, schaut, so ist unser Lernsystem.
Ja, ich finde ja, es ist ja total interessant, wie schnell man Vertrauen kriegt, wenn man liefert, oder?
Das ist, glaube ich, also da kannst du einfach Punkt und
es ist, ich sage immer, fertig. Wenn Sie eure Checklisten abarbeitet, liebe Führungskräfte, dann kriegt sie höchstes Vertrauen, weil man merkt, das passiert, was man sagt, passiert und das macht quasi den Rückhalt auch aus. Ja. Das ist, geht so einfach eigentlich und passiert so selten, sage ich immer. Viel geredet, wenig Umsetzung.
Genau, es ist immer so dieser Split von gesagt versus getan. Und du hast halt nur im Getanen hast du das Vertrauen und hast du dann auch die Leute, die dir folgen, ehrlich gesagt, wohin du auch gehen willst.
Ja. Verantwortung, strategisches Denken. Wie gelingt es dir operative Exzellenz? Also gerade wenn du in eine Organisation kommst, wo du was umsetzen musst, hast du operativ natürlich auch einen Tiefgang, ja, mit strategischem Denken zu verbinden. Ja. Wie schaffst du das und was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Der Business Snack aus der Praxis.
Mein Grundansatz auch dort ist, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, aber T-shaped people ist so ein Begriff. Der ist dir sicher bekannt. Und über diese Art von Leuten, also die Leute, die fachlichen Tiefgang haben, aber speziell der T-Balken quasi, die Weitsicht über die Silos hinaus haben, das ist so, wo ich sagen kann, ich kann auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Also ich brauche grundsätzlich mal, sage ich, das als Voraussetzung. Das hat nicht jeder. Und ich brauche an den richtigen Stellen brauche ich aber genau solche Leute. Das ist vielleicht auch immer zu schauen, auch mit der Entwicklung von eigenen Führungskräften zu schauen. Bei mir klassisch auch aus der Vergangenheit schon der Lead-Programmierer, weil er der beste Programmierer ist, ist vielleicht trotzdem nicht der beste Teamlead der Programmierung oder VP Engineering und solche Geschichten. Also einfach zu schauen, ob die Person einfach die Fähigkeiten für diese strategische Ecke mitbringt. wo ich schon ganz tief auch selbst der Überzeugung bin, und wir hatten das vorher kurz mit technischer Ausbildung und dann Wirtschaftsausbildung draufsetzen, wenn man große Projekte auch dieser Art, gerade Technologieprojekte führen will, dann ist da schon sehr viel Wahres dran, dass man selbst auch einen gewissen Tiefgang in dieser Ebene, also braucht, es erleichtert dir ungemein und es führt einfach meiner Meinung nach zu besseren Ergebnissen. Mhm. Und mein Persönliches ist dann, ich versuche die zwei Welten einfach auch bei mir so gut wie es geht zu verbinden, speziell in der obersten Führungsebene, strategisch miteinander zu arbeiten, aber auch das eben dann einfach wirklich konkret zu übersetzen. Was heißt das jetzt, die Strategie? Wo findet man die operativ wieder? Ne? Weil sonst sind wir wieder genau bei dem, PowerPoints kann ich dir viele erstellen. Ja. Aber wenn wir es im Ergebnis wiedersehen wollen, dann brauchen wir genau diesen Weg zwischen der ersten PowerPoint zu dem, dass man irgendwo dann mal Geschäftsführer, CFO, der dann sagen kann, okay, wir kommen dort an, ich sehe Ergebnisse, die da bei uns einfach auch sich wirklich auswirken.
Ja, ich nenne das immer dann die strategische PS auf die Straße zu bringen, weil du kannst Stunden, Tage verbringen, strategische Themen zu bearbeiten, aber die Frage ist, wie kriege ich das in die Umsetzung, in die tägliche? Und das ist ein wichtiger Punkt. Wo siehst du die größten Hebel für Verantwortung im Team? Wie lebt sie das?
Verantwortung, die größten Hebel für Verantwortung im Team sehe ich eigentlich, also ich übergebe die Verantwortung ans Team. Und das Team trägt diese Verantwortung dann ehrlich gesagt auch, wenn sie davon überzeugt ist, dass das, was wir machen, einen gewissen Sinn hat für sie. Und dieser Sinn, den musst du übermitteln können. Wir bewegen uns jetzt entweder produkttechnisch weiter oder wir bewegen uns prozesstechnisch weiter und daher machen wir X und die Verantwortung dafür übergebe ich jetzt, wie auch immer das Team dann ausschaut. Und dann wird es auch übernommen. Da komme ich wieder zurück. Ziel Klarheit herstellen, Klarheit der Anforderungen herstellen. Und dann kannst du Dinge übergeben. Und mache mir Gott sei Dank keine Sorgen, dass das Team dann auch da wirklich dabei ist. Und dann habe ich meine Aufgabe gemacht und das Team, das ist dann befähigt. Das sind ja fähige. Also da vertraue ich ja dann auch und dann ist es auch kein Problem, weil ich ja weiß, dass jeder und jede im Bereich da fachtechnisch dabei ist. Mhm. Ja.
Ein positives Menschenbild höre ich daraus und Vorschussvertrauen und Rahmenbedingungen schaffen. Mhm.
Das ist es so. Meine Aufgabe ist nur, die Rahmenbedingungen schaffen für Leute, die, ich sage immer, es tut nie, also ich gehe davon aus, dass im Leben Menschen nicht absichtlich Fehler oder schlechte Leistung abliefern, also Fehler machen oder schlechte Leistung abliefern. Das ist so mein. So gehe ich zumindest rein in die ganze Geschichte.
Mindset ist ein wichtiger Punkt. Kommunikation und Informationsfluss. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern? Gerade wenn man im Wandel ist. Ja, und gibt es bei euch Kommunikationsrituale, gerade im digitalen Kontext interessiert mich das natürlich und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr. Ob ihr da irgendwelche Prinzipien oder auch bewährte Rituale habt, die euch vorantreiben in der Kommunikation?
Also auch da grundsätzlich ist es die Klarheit und der Fokus. Fokus im Sinn, was kommuniziere ich wann? Also auch dort immer wirklich zu schauen, dass die Informationen alle mitgenommen sind, aber das wirklich, also sagst zwischen Strategie und Execution, dann kann es sein, dass die Strategie und der Plan schon lange vorher bereitsteht. Ich kommuniziere aber trotzdem so nahe zur Execution, wie die Leute das auch erst betreffen muss. Das ist ein bisschen die Kunst, da zur richtigen Zeit zu kommunizieren. Und die Rituale, die wir haben, eben, ich habe vorher kurz schon gesagt, also solche Dinge wie Dailies oder monatliche Retrospektiven, wo es wirklich darum geht, nochmal also auszuatmen und zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was nehmen wir uns wirklich fürs Monat vor, dass wir organisatorisch angehen. Solche erst zuerst mal zu institutionalisieren. Und da ist es tatsächlich auch den Wert dieser Dinge erst einmal auch darzulegen. Weil auch speziell, wenn du vielleicht klassisch kommst aus, machen wir uns einen Schurfix und du stellst sowas um in so eine andere Art der Kommunikation, dann gilt es auch da erst einmal die Leute abzuholen. Und da bin ich auch also oft noch Auch in meiner Rolle hier zum Beispiel habe ich hier auch noch dazugelernt. Einfach, dass du so schaust, den Zweck und die Dinge richtig zu kommunizieren. Warum ist das jetzt so? Und ist es okay, dass ich da jetzt quasi jeden Tag dann auch über also Probleme berichte und wie schaut das aus? Und einfach da die Angst zu nehmen. Und deswegen sage ich, ich bin schon sehr Fan von Kommunikationsritualen, wenn sie diesem Zweck dienen, dass man einfach kurze Lernzyklen, kurze Abstimmungszyklen. Das ist eigentlich so mein, wo ich sage, lasst es raus. Sprechen wir schneller drüber und schauen wir, dass wir maximal 24 Stunden später eher als gelöstes Problem drüber sprechen können.
Was ich raushöre, ist wirklich dieses agile Arbeiten. Ja, man hört beim Andreas einfach ganz klar diese agilen Sachen, ja, wie Retro, wie Dailies, wie Weeklies wahrscheinlich. Ja, das ist so, und das kommt halt sehr stark aus der Informatik auch. Ja, und es wirkt. Das ist halt der wichtige Punkt. Es kann nie zu viel kommuniziert werden, es kann nur das Falsche kommuniziert werden, sage ich immer.
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Absolut, ich bin nur da. Also speziell auch bei diesen Ritualen, das ist mir dann vielleicht noch wichtig, so ein Daily, das 15 Minuten dauert, dauert auch nur 15 Minuten. Es dauert nicht 15 Minuten und eine Sekunde, es ist noch 15 Minuten vorbei. Also wirklich dann in den Meetings wieder den Fokus zu haben, okay, um was geht es jetzt gerade in dem Meeting? Ja.
Werte und Umsetzungskraft haben wir ausführlich in der Einleitung besprochen bei den ersten Fragen. Darum switche ich auch gleich zum Thema Balance und Ressourcen. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag? Auch da hast du schon sehr klar, hört man raus aus dem Interview, wie der Andreas vorgeht. Aber hast du auch persönliche Strategien, um unnötige Ballast loszuwerden? Ich sage immer, High Performance ist auch etwas loszulassen, Dinge nicht mehr zu tun. Gibt es da etwas, gerade wenn du neu in eine Organisation kommst, siehst du natürlich auch Dinge, die vielleicht man nicht mehr machen sollte.
Genau. Ist dann genau, wie es ich sage dann immer, ist das jetzt die Schlacht, die wir jetzt gerade kämpfen müssen, damit wir den Krieg gewinnen, oder ist das die Schlacht, die wir jetzt mal kurz Schlacht sein lassen, weil wir haben nämlich noch 14 andere Schlachtfelder. Und da komme ich einfach wieder zurück. Ich versuche bei allem immer dieselben, aber ich stelle auch immer dieselben Fragen. Ist das jetzt wirklich Priorität? Also was wir jetzt gerade, dem Thema, dem wir uns gerade widmen, ist das jetzt gerade unsere Priorität, die uns am wo der Hebel für den nächsten Schritt am größten ist. Und das ist ein bisschen so dieses, den innerlichen eigenen Backlog zu haben, wenn man das auch aus dieser ganzen Welt sagt, okay, und das ist nur das Item, was ganz oben steht, ist Item 1. Und mit dem beschäftigen wir uns. Und speziell, wenn du mit Menschen dann auch viel zusammenarbeitest, die sagen, ja, aber wir haben ja das Item 2 und 5 und 10 und die sind auch alle wichtig irgendwo. Da geht es nicht darum, dass die anderen Dinge nicht wichtig sind auf der Liste. Aber wir können wir unseren Fokus nur auf einen gewissen Bereich lenken. Wir haben die Grenzen der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen und die müssen wir bündeln. Und das natürlich auch dann so dafür einzustehen und das zu priorisieren, das mache ich für mich, für meine Aufgaben, nicht anders als, wie gesagt, meine Aufgaben müssen eh mit der Organisation also zusammenpassen. Also daher zieht sich das System durch. Ist aber herausfordernd. Also ist jetzt auf keinen Fall was, wo ich sage, ach, das gelingt jeden Tag super leicht und super gut. Denn manchmal kommt was von schräg rechts. Und dann musst du auch da vielleicht, sage ich, die Flexibilität dir noch auch beibehalten zu sagen, da vielleicht auch ein bisschen weg von dieser ganzen, ein Sprint ist definiert, wie man das so kennt. Und der wird auch nicht gebrochen, so ungefähr. sondern zu sagen, okay, eben manchmal schräg rechts, dann müssen wir bitte flexibel sein.
Ich nenne das immer situationselastisch, weil flexibel beim Ergebnis erreichen, finde ich immer, artet aus, ja, kann ausarten. Ja. Wir müssen flexibel sein, weil das ist so, das wird oft mit agil verwechselt. Flexibel ist ja situationselastisch, ist ganz gut. Das ist ein wichtiger Punkt. Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen? Und auch, wir haben zuerst schon über Fehler gesprochen, wie geht es denn mit Fehlern um in der Organisation und wie holt sie es raus? Du hast über Retros gesprochen, die ihr einsetzt. Gibt es nur irgendwas, wie ihr aus Fehlern lernt?
Ja, also grundsätzlich zur Innovation. Ich bin ja selber auch lang in der Richtung was gemacht, also digitale Innovation, und da war auch viel von während meines Studiums. Deswegen hat mich das Thema immer schon interessiert, wie entsteht überhaupt Innovation, und da ist es mal drum gegangen. Es gibt so diesen Triple Tipping Point hat es da geheißen. Also Innovation ist ja immer technologische Möglichkeit, gesellschaftliche oder organisatorische Akzeptanz und regulatorische Freiheit. Also irgendwo da, wenn man den erreicht, dann kommen wir weiter. Und das habe ich immer so ein bisschen so leicht im Hintergrund. Das aber dann runtergebrochen auf das tägliche Arbeiten heißt einfach, ich muss eine Möglichkeit haben, um Ideen fließen zu lassen. Und da spreche ich jetzt vielleicht nicht über die rote Box, die in der Produktionshalle steht, wo steht, bitte Ideen einwerfen. Das ist nichts jetzt Verwerfliches gegen die roten Boxen. Ja. Aber das kann halt nur eine Idee sein. Und selbst wenn ich diese umsetze, der roten Boxen, dann muss die schon mit einem gewissen einer Systematik auch wieder hinterlegt sein. Mhm. Aber Innovation und Ideen auch aus Teams zuzulassen, die nicht, also nicht primär die Ideen- oder Innovationsteams sind, also speziell, wo ich sage, wenn du auch vorher in Organisationen schon tätig war, wo ich Forschung und Entwicklung, es gibt auch Ideen aus anderen Bereichen. Mhm. Ja. Und auch zuzulassen, dass Innovation ist eben bei mir immer Produkt- oder Prozessinnovation. Das ist beides möglich. Und da versuche ich einfach Systematik zu halten, wo man so sagt, die Leute wissen, dass Ideen wirklich ernst genommen werden. Das heißt auch trotzdem, dass ich am Ende sagen kann, ich habe deine Idee ernst genommen, wir haben es uns angeschaut, wir setzen es jetzt nicht um, weil. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass ich jede Idee umsetzen kann, gar nicht. Aber diese Wertschätzung zumindest, die Leute zukommen zu lassen, speziell denen, die nicht fürs permanente Ideen generieren beauftragt sind, um einfach da den Einfluss auch von denen möglich zu machen. Speziell beim Kundenservice zum Beispiel, da kommen sehr viele Dinge rein, wo man wieder sagt, hey, wow, das könnte, wenn man das bis in die Produktentwicklung durchschleift, dann kommt man dort wieder rauf und vice versa. Also da bin ich da einfach immer sehr auf das fokussiert. Fehlerkultur, einfach nur zu sagen, das habe ich, glaube ich, vorher eben schon ausgeführt, selber Fehler eingestehen und daher die Kultur wirklich dorthin zu richten und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber Fehler ist immer so, das ist eine Information und nie persönlich an den Menschen aufzuhängen. Mhm. Schauen, okay, gut, haben wir ein Prozessthema, haben wir deswegen einen Fehler, haben wir ein Schulungsthema, haben wir deswegen ein Thema. Ja, und dann braucht es einfach Lernschleifen. Mhm.
Zwei wichtige Aussagen zum Thema Innovation, weil ich jetzt erst so gelacht habe. Ja, ich finde die rote Box extrem genial, weil man die Leute fragt, die mit dem Produkt zu tun haben und die tagtäglich das Produkt sehen. Ganz, ganz wichtig. Ja, es kommen extrem gute Innovationen, aber es dabei zu belassen, das habe ich belächelt, wäre zu wenig weitgreifend, ja, weil der Frust halt sehr stark ist in Unternehmen, wo das dann nicht ernst genommen wird, ja. Und da stehen natürlich Sachen drinnen, die jetzt nicht so spannend sind. Und viele Unternehmen machen das auch in der Industrie, das beobachte ich auch. Der wichtige Punkt ist aber, finde ich, bei Innovation oder bei grundsätzlich Entwicklung der Organisation, da Rituale draus zu machen, das im Daily Business zu sehen. Ja, also bei mir hört nicht Innovation auf, nur weil ich jetzt am Abend essen gehe, sondern dort fängt es eigentlich bei mir an. Ja, letzte Woche war ich im Museum in Salzburg, ja, in der Moderne, und dann siehst du eine Ausstellung und denkst da, was hat das eigentlich mit Unternehmenssysteme zu tun? Und bei mir kreist das im Kopf und ich lasse den Raum zu, andere Dinge mit meinen Dingen zu vergleichen. Und da finde ich, passiert extrem viel. Und das machen sehr viele Menschen, wir fragen es nur nicht ab. Ja, und das ist so, ich habe schon mit Biologen gesprochen, ja, und über Systeme, erhaltende Systeme, und habe dadurch Vertrauen gekriegt, eigentlich ist jedes System selbst regenerierend, wenn man Vertrauen hat. Und ich glaube, das würde viel mehr Ruhe ausmachen bei uns in Organisationen, wenn man sich auch Input von der Quantenphysik nimmt oder von anderen Bereichen nimmt und einmal sich überlegt, was hat das mit uns zu tun, ja?
Genau. Oder? Über den Tellerrand einfach immer auch, das ist, finde ich, auch immer wichtig, also industrieübergreifend und solche, einfach den Raum, wie du sagst, ich konnte nur zustimmen, den Raum einfach zu geben, dass die Innovation von auch außerhalb kommen kann.
Und das, was du angesprochen hast, zuzuhören, ja, Kunden nämlich, weil die wissen es ganz extrem. Ich habe in der Industrie mal Werken gehabt, der hat einfach nur Blech drauf geschraubt, hat der Kunde gesagt, das könnte bei der Maschine wirklich nützlich sein. War Cash Cow. Sage ich nur mal, ja, weil dieses eine Blech wirklich entscheidend war, ob die Maschine anders funktioniert oder nicht. Ja. Mhm. Und das ist, ich glaube, wir müssen viel mehr zuhören, um zu verstehen, was das Gegenüber braucht, oder?
Ja, absolut.
Zusammenarbeit und Erfolge. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen, und wie gehst du mit Erfolgen um? Feiert ihr das oder ist es eher weiter zum nächsten Thema?
Der Business Snack. To-dos.
Darf es eigentlich nie sein, sage ich ganz ehrlich. Je Anlass unterschiedlich, aber Erfolge gehören einfach, das sagt man nicht umsonst, Erfolge gehören gefeiert. Also auch bei uns werden Erfolge gefeiert und das sind jetzt nicht nur Jubiläen, sage ich mal. Sondern es gibt Meilensteine. Wir hatten vor Weihnachten, war auch wieder einfach ein großer Brocken an Systemumbau, wo Menschen hier drinnen hart dran gearbeitet haben, wo sich jetzt eine Erleichterung einfach einstellt, und die haben ein Jahr fast an dieser Thematik gearbeitet, und das ist dann für mich genauso ein Erfolg, und dann sollte man zumindest sich zusammensetzen und dann mal einen ordentlichen Event irgendwo in der Nähe organisieren und den Leuten dann nochmal sagen, hey, danke für den Einsatz, einfach auch so, was nichts grundsätzlich jetzt mit der Kunde sieht, von dem jetzt direkt nichts, nur indirekt, aber für uns, sag ich mal, ein Meilenstein, und da sind Leute einfach die extra Meile, wie man so schön sagt, auch gegangen. Absolut.
Okay. Firmen-ABC kennt ja jeder, gell? Vom wenn du googelst, eingibst eine Firma oder einen Namen, dann kommt Geschäftsführer von, ja. Aber das ist ja viel mehr. Ihr seid ja viel, viel mehr, oder?
Also grundsätzlich muss man ja sagen, sind wir entstanden aus den klassischen Branchenverzeichnissen. Aber mittlerweile bieten wir ja das komplette Digital-Marketing-Paket für kleinere und mittlere Unternehmen, sage ich mal, an. Und schauen einfach, dass wir von der Service-Schiene sind wir irgendwo zwischen DIY, das immer mehr wird, das wird einfach auch, das sehen wir auch, wie du vorher schon gesagt hast, der Druck, Marktdruck, den kennen wir auch. Auch da Generationen, weil du sagst, Generationen hörst du Unterschiede, also auch wir sehen im Markt Generationsunterschied, gerade was die Technologiefähigkeit betrifft. Und sind natürlich da immer so zwischen diesen DIY-Plattformen, macht ihr alles selbst, zahle nur Lizenzgebühr, aber dann musst du dich auch um alles selbst kümmern. Und auf der anderen Seite die full-fledged tägliche Betreuungsservice-Agentur, die halt dann einfach zu ganz anderen Preispunkten agiert, als wir das tun. Und dazwischen findest du bei uns, aber du hast das eh schön im Intro eigentlich selbst gesagt, von der Webseite über Google Unternehmensprofile bis zu Performance-Produkten, wo wirklich auch Performance-Marketing gemacht wird, Film, Radio, Social Media, Local Listing, also ist der Blumenstrauß, sage ich mal. Der hat sehr viele Blumen. Die meisten Leute kennen uns aber einfach tatsächlich Google, ein Unternehmen. Sehr oft, ich bin an einer Beteiligung interessiert irgendwo, und dann sehe ich da halt einfach die Unternehmensinformationen.
Genau. Ja. Wir haben viele KMUs, daher auch KMUs wie Konzerne, die mithören, also wirklich das auch nutzen, weil das sind die Fachmänner und Frauen am Werk, sage ich. Weil so lange, wie es euch gibt, ist ja Wahnsinn. Ja. Abschließend, wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren? Was ist so deine Perspektive darauf? Was müssen Organisationen auch beachten?
Wir sagen ja immer, es wird alles schneller und es wird alles unsicherer. Sage ich, ja, wir haben also speziell wir, aber ich glaube generell Unternehmen, also egal ob du jetzt wie nahe du an einem Hochtechnologie, Produkten, KI, sonstiges selbst wirklich bist aus der Industrie, oder ob es jetzt ein reines Digitalunternehmen bist oder wo wir selbst die eigene Disruption eigentlich schon schauen, dass wir die hinkriegen, um dort Dinge auszugleichen. Also diese Wandelbarkeit, das wird einfach, es ist immer schon aus meiner Sicht wichtig, und wieder, wenn du den Einleitungsblock, wenn ich den nochmal hernehme, wenn du glaubst, dass du mit den Mitteln von heute dieses Ergebnis zukünftig erzielen kannst, dann wird es nicht leichter, sondern schwieriger, weil sich die Zyklen einfach noch verkürzen. Und auch wir haben nicht alle Antworten, auch das kann auch da wieder. Ich habe noch nicht die genaue Antwort, was jetzt alles, was wir jetzt selbst schon auf unserer KI-Landschaft sehen oder uns weiterbringt, was wir dort noch nicht sehen und auf was wir reagieren müssen in der Zukunft. Und diese Reaktionsfähigkeit, die musst du dir behalten oder wirklich erarbeiten, damit du dein Schiff, je kleiner oder größer, den Kurs einfach irgendwie nur in einer marktakzeptablen Zeit, ehrlich gesagt, ändern kannst, wenn du das langfristig vorhast.
Ein Unternehmen zu führen.
Ein Unternehmen zu führen und zu sorgen, dafür zu sorgen, wo ich immer sage, dieses Unternehmen so zu führen, dass möglich ich, die Kolleginnen und Kollegen da, deren Familien einen guten Job haben, aber vielleicht auch daran denkst, dass irgendwo mal, auch wenn ich hier nicht mehr bin oder andere Menschen nicht mehr sind, das Unternehmen einen Zweck hat und das Schiff quasi komplett ohne uns weiterfahren kann.
Und gesund ist.
Und gesund ist, Gott sei Dank, hoffentlich.
Noch eine persönliche Frage, die frage ich immer und führt immer zu Irritation, aber ich finde, Irritation ist der beste Weg, um neue Wege zu gehen oder neue Gedanken zu haben. Was ist dein Business-Snack für mehr High-Performance?
Mein Business-Snack sind zwei Dinge, die kommen jetzt wirklich aus, wenn ich sage, mein persönlicher Business-Snack, das ist einfach meine Familie, die mich tatsächlich auch dankenswerterweise mit Snacks auch hin und wieder versorgt, die ich da mit hereinnehme. Deswegen ist es dann faktisch auch tatsächlich mein Business-Snack, den ich da herinnen verzehre. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Da habe ich wirklich die Unterstützung, um dann wirklich hier, wenn ich sage High-Performance-Culture, um meine Performance zu bringen, ist schon da mein Backbone.
Okay.
Das ist mein Business-Snack.
Ich danke dir, Andreas, für deine Zeit, dass wir am Freitagnachmittag bei Sonnenschein draußen hier sitzen und den Podcast machen, also mitten in Salzburg, sage ich, oder Eugendorf eigentlich. Danke für deine Zeit, spannend.
Ich sage vielen, vielen Dank, es war wirklich sehr, sehr interessant.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bqs.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst deine Ergebnisse bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für persönliche Gespräche. Du möchtest uns Feedback geben, dann gerne über die E-Mail-Adresse oder über LinkedIn. Dort erfährst du auch immer wieder News von uns. Und ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinen Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.